Schönen guten Abend, Freunde. Also ich staune, wie der Buschfunk funktioniert. Ich hatte mir so eine schöne Begrüßung ausgedacht für heute Abend und dachte, wir sind ja ein bisschen alleine in der Kirche und haben viel Platz und können uns mal richtig hinsetzen und nun müsst ihr schon wieder stehen. Also herzlich willkommen. Ich muss mich entschuldigen. Das heißt, ich kann mich eigentlich gar nicht entschuldigen. Ich habe euch das letzte Mal von dem Umzug gar nichts sagen können, weil ich es vor 4 Wochen auch noch nicht gewusst habe. Das hat im Schloss überhaupt niemand gewusst. Es geht manchmal wieder plötzlich zu in der Welt. Naja, also schwamm drüber, jetzt sind wir hier. Und ich finde, hier ist es auch ganz gemütlich. Ich denke, hier können wir bleiben, was? Wir wollen mal sehen, was der Bau aushält. Und, ne, Moment mal. Und ich denke, wir sollten als erstes mal dem Kirchenvorstand dieser Gemeinde ein herzliches Dankeschön donnern, dass wir hier Asyl gefunden haben. Schönen Dank. Manche haben ja gedacht, dass wir hierher umziehen, das wäre bloß so ein Gerücht. Letzten Freitag, da ging ich fürs Wochenende meinen Kaffee einkaufen. Und wie ich da so im Intershop stehe. Naja. Na, wo denn sonst? Ich habe doch gesagt, ich war Kaffee kaufen. Übrigens, da geht auch so ein Gerücht um zu dem Thema. Drüben im Fernsehen, da läuft jetzt die Serie, es muss nicht immer Kaviar sein. Das soll von unserem Fernsehen übernommen werden. Der Titel wird bloß um 4 Buchstaben verändert. Es muss nicht immer Kaffee sein. Also wie ich da so im Shop stehe, da guckt mich ein junger Mann immer so an. Naja, denke ich bei mir. Das denke ich immer, wenn mich einer so anguckt. Der wird doch jetzt nicht vor allen Leuten und so, aber er sagt zu mir, Herr Lehmann, ist das ein Gerücht oder stimmt das Gerücht, dass Sie in die Petrikirche umziehen? Ich sage, jawohl, dieses Gerücht, das stimmt. Aber es laufen so viele Gerüchte rum, warum wir hier sind, die nicht alle stimmen. Ich habe mal den Lauf eines solchen Gerüchtes verfolgt und aufgeschrieben und das geht dann so. Schlossgemeinde an alle Gemeinden. Der Jugendgottesdienst kann nicht mehr an der Schlosskirche stattfinden, weil sie umgebaut wird. Außerdem sind die Stehplätze knapp, vor allem besteht die Gefahr, dass, wenn zum Beispiel jemand umfällt, wegen der Menschenmassen erste Hilfe nicht möglich ist. Der Gottesdienst findet daher aufgrund einer Einladung der Innenstadtgemeinde in der Petrikirche statt. Sie liegt direkt am Opernplatz, ist größer und für Auswärtige bequemer zu erreichen. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Lehmann in der üblichen Form weitergeführt. Gemeindepfarrer an Kirchvorsteher. Die Schlosskirche ist umgefallen. Für die Menschenmassen, die dabei standen, kam jede Hilfe zu spät. Wie in solchen Fällen üblich, wird Pfarrer Lehmann die Schlosskirche wieder aufbauen. Und zwar in größerer und bequemerer Form. Bis dahin findet der Jugendgottesdienst für die Innenstadtgemeinde in der Petrikirche statt, für die Auswärtigen in der Oper. Kirchvorsteher zum Kanzlisten. Wer zu bequem ist, in der Schlosskirche zu stehen, dem kann geholfen werden. Pfarrer Lehmann baut aufgrund einer Einladung der Innenstadtgemeinde eine größere Kirche. Und zwar, wie üblich, besonders mit ausländischen Mitteln. Bis dahin sollen die Massen auf eigene Gefahr in die Oper neben der Petrikirche gehen. Kanzlist zum kirchlichen Mitarbeiter. Wegen der Massen, die in der Schlosskirche umgefallen sind, muss der Gefahr des Jugendgottesdienstes abgeholfen werden. Wie üblich macht es sich Pfarrer Lehmann erstmal sehr bequem. Er verlegt den Gottesdienst aufgrund einer Einladung des Nachfolgers Petri, also des Papstes, in den wesentlich größeren Petersdom. Da dieser aber nur für die Ausländer zu erreichen ist, findet der Gottesdienst für die innerkirchlichen Kreise in der Oper statt. Kirchlicher Mitarbeiter zum Leiter der jungen Gemeinde. Die üblichen innerkirchlichen Massen in der Schlosskirche werden Pfarrer Lehmann unbequem. In seiner Verlegenheit hatte er den gefährlichen Einfall, den Jugendgottesdienst als Rockoper zu veranstalten. Mit dieser neuen Methode möchte er besonders Außenstehende erreichen. Auch der Papst hat sein Erscheinen zugesagt. Leiter der jungen Gemeinde an seine junge Gemeinde. Massen, alle mal herhören. Am Sonntag singt der Theo in der Oper. Bis alle umfallen. Verstehe bloß nicht, wieso der Papst auf sowas steht. So kann es also mit den Gerüchten gehen. Wir wollen uns wieder... Ja, es ist... Wir wollen uns wieder ernsthaften Dingen zuwenden. Zunächst mal, wir treffen uns auch das nächste Mal wieder hier. Das heißt also am 3. Advent, am 11. Dezember. Meine Zwischenfrage, wie ist das da hinten so? Also ich höre mich zweimal reden hier. Da kommt irgendwie ein Schall dazwischen. Könnt ihr mich alle verstehen? Wer kann mich nicht verstehen? Wer hört schlecht? Mal die Hand heben. Na, wo bist du hier? Ach, da oben. Ja. Also da oben, euch können wir nicht helfen. Es sei denn, ein begabter Mensch hängt uns noch hier lauter Lautsprecher in die Kirche rein. Aber ihr da hinten hört mich, ja? Also ich höre mich zweimal. Naja, ist Ohrengenuss für sich. Macht ja nichts. So, dann will ich noch euch einladen zu einer Jugendevangelisation. Die geht morgen Abend los. Jeden Abend in der Andreas-Süd-Gemeinde in der Kreerstraße. 19 Uhr eine Evangelisation für junge Menschen. Wofür wir heute sammeln, das sagt uns jetzt gleich unser nächster Gast. Es ist Frau Pastorin Zacharias aus Dresden. Frau Pastorin Zacharias ist blind, sie kann euch nicht sehen, aber sie kann euch hören und ich denke, ihr werdet sie jetzt besonders herzlich begrüßen.
Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Immer wieder wird mir ein Satz gesagt, blind sein ist doch das Schlimmste, was einem passieren kann. Und ich denke, dass viele von euch genau so denken. Ich bin seit 27 Jahren blind und ich habe viel über diesen Satz nachgedacht. Ich weiß, dass er nicht stimmt, schon aus einem Grunde nicht, weil es nämlich Menschen gibt, die nicht hören und nicht sehen können. Ich betreue in unserem Land 150 taubblinde Menschen. Aber dieser Satz stimmt auch aus einem anderen Grunde nicht. Vor 21 Jahren ist mir Jesus Christus begegnet. Und ich habe auch da nachgedacht, was er mir in meiner besonderen Lage bedeutet. Ich möchte es zusammenfassen und sagen, ich möchte nicht tauschen mit einem Menschen, der sehen kann, aber Jesus nicht kennt. Sehen können und Jesus nicht kennen ist schlimmer als blind sein. Ich möchte nicht tauschen. Warum? Erstens, ich lebe in einer großen Geborgenheit und in großem Frieden. Das hängt damit zusammen, dass Jesus sagt und es auch tut, ich will für euer Leben Sorge tragen. Bei einem alleinstehenden, blinden Menschen gibt es viele Sorgen. Zweitens, ich bin nicht einsam, weil ich zu einer weltweiten Gemeinde gehöre. Überall auf meinen Reisen im ganzen Lande begegnen mir Menschen, die Jesus kennen. Immer haben wir sofort miteinander Gemeinschaft, sind miteinander verbunden und sind füreinander da. Die Gemeinschaft mit Glaubenden ist mehr wert als je ein Club oder eine Organisation oder eine Partei bieten kann. Drittens, ich kann mit meiner Behinderung und mit der Last des Blindseins leben und brauche nicht darunter zu zerbrechen. Ich kann Ja sagen zu meinen Grenzen und weiß, dass es kein sinnloses Leid gibt. Ich freue mich daran, dass Jesus Christus mich sehr gut führt. Aus der Last des Blindseins ist der Auftrag geworden. Ich kann weiter sagen, dass Gott keinen einzigen Fehler macht. Ich könnte noch manches andere nennen. Eins weiß ich, ich würde nicht tauschen. Zur Kollekte. Wir haben für die Taubblindenarbeit in unserem ganzen Land einen ordentlichen Haushaltsplan. Aber der reicht nie für besondere Dinge. Etwa, erstens, wir brauchen 3 Steno-Maschinen zur Verständigung bei den Rüstzeiten und bei den Gottesdiensten, dass taubblinde Menschen verstehen, was wir sagen. Ein Blinder schreibt diese Maschine und der Taubblinde kann sofort lesen, was gesagt wird. Eine Maschine kostet 220 Mark, 3 brauchen wir. Zweitens, taubblinde Menschen haben nur wenig Gelegenheit, das Wort Gottes aufzunehmen. Deshalb wollen wir zu Weihnachten ihnen ein Andachtsbuch schenken. Lasst uns aufsehen auf Jesus von Pfarrer Jansa. In Blindenschrift kostet ein Band 5 Mark, wir brauchen 60. Drittens, Taubblinde haben oft keinen Menschen, der sie zu unseren Veranstaltungen bringt. Wir brauchen viel Geld für die Autofahrten mit Kraftwagen, mit Privatwagen oder mit Taxen, die diese Leute zu uns bringen. Oder wir brauchen auch Geld für die Fahrkarten, für die, die dahin fahren und die Leute abholen und zu uns bringen. Viertens, Taubblinde sind Menschen, die wenig Freude in ihrem Leben haben. Wir möchten ihnen Freude machen. Etwa bei einer Rüstzeit mit einer Kutschfahrt, Kremser. Eine Fahrt kostet 400 Mark. Oder ich ganz persönlich bei meinen Hausbesuchen im ganzen Land, etwa durch schöne Blumen oder mit anderen Dingen. Ich könnte noch manches nennen. Für alles dies und für andere Dinge mehr ist kein Geld da. Vielen Dank.
Liebe Freunde, manche Frauen, die sind wie die Filterzigaretten. Das ganze Gift sammelt sich im Mundstück. So war es auch bei der Frau vom Potiphar, von der ich euch das letzte Mal erzählt habe. Die hat erst honigsüß gesäuselt, um den Josef zum Ehebruch zu verführen. Und als er nicht mitmachte, da wurde sie giftig. Der Josef, der hatte klipp und klar Nein gesagt. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Die hört und hört nicht auf zu reden. Und als das ganze Gerede nicht half, da hat sie dem Josef ja eines Abends die Jacke ausgezogen und ich hatte die Geschichte an der Stelle beendet, wie der Josef aus dem Zimmer rausflitzt und sie sitzt nur da, hat noch die Jacke vom Josef in der Hand. Und nun sitzt sie auf dem Kanapee, in der Hand diese Jacke und im Herzen ungeheure Rachegefühle. Nichts ist gefährlicher als so ein verschmähtes Weib, dessen heiße Liebe sich in glühenden Hass verwandelt. Die spuckt Gift und Galle und fängt an zu kreischen. Und als ihr Mann nach Hause kommt, da fuchteln sie dem nun mit der erbeuteten Jacke vor der Nase rum und fällt ihm schluchzend um den Hals und sagt, hier, guck dir das mal an. Da hast du dir eine schöne Laus in den Pelz gesetzt mit diesem Judenbengel da, der hier im Haus rumstrolcht. Vergewaltigen wollte der mich, der Hässling. Und als ich um Hilfe geschrien habe, da ist er abgehauen, dieser Feigling. Aber hier seine Jacke, die habe ich noch als Beweis. Und ich bitte dich, mein lieber Poti, dass du mich, deine ehrbare Gattin, dass du mich schützt vor diesem Unhold und Frauenschänder. Und während sie nun so ihre Show abzieht, da zieht der Potiphar die Konsequenzen. Erstes Buch Mose, Kapitel 39, Vers 20. Da warf er ihn ins Gefängnis. Die Denunziation eines einzigen giftigen Weibsstückes genügt, um Josef zu erledigen. Ohne Verhör, ohne Verhandlung, ohne Verteidigung geht er ab ins Gefängnis. Ein modernes Gefängnis ist bestimmt kein angenehmer Aufenthaltsort. Aber verglichen mit den Gefängnissen von damals ist der Knast von heute ein Palast. Also wenn ich bloß an die Zellen von den Bader-Meinhof-Leuten denke, mit privater Waffensammlung und so. Damals, da waren die Gefängnisse nicht so komfortabel ausgerüstet, sondern das waren meistens unterirdische Löcher. Kalt, finster, feucht, voller Ungeziefer, grauenhaft, grausam, eklig. Wer da reingeriet, der lebte nicht mehr als ein Mensch, der war praktisch ein Stück Vieh geworden. Die Altertumsforscher, die haben nicht nur solche alten Gefängnisse ausgebuddelt aus dem Sand, sondern auch Steintafeln, auf denen in Keilschrift draufgeschrieben steht, die Gesetze der alten Ägypter. Und es hat natürlich auch Gesetze gegeben über die Behandlung von Häftlingen und Gefangenen. Und diese Gesetze, wenn man die heute so liest, die klingen recht menschlich. Aber Stein ist geduldig. Und was auf Stein und Papyrus oder Papier steht, das ist die eine Sache. Aber wie es in Wirklichkeit um die Gefangenen steht, das ist eben die andere Sache. Humane Gesetze, die sind leicht proklamiert. Aber ob man sie auch praktiziert, das ist die Frage. Seit den Ereignissen, die ich euch hier erzähle, da sind inzwischen 4000 Jahre vorbeigegangen. Und so lange hat es gedauert, bis die Menschheit endlich so weit war, dass sie wenigstens mal so etwas wie die allgemeinen Menschenrechte formuliert hat. Und viele haben es auch unterschrieben, aber die feierliche Unterschrift, die garantiert ja noch nicht, dass die Menschenrechte wirklich gewährt werden. Da sind zum Beispiel noch niemals auf dieser Erde so viele Menschen so grausam gefoltert worden wie in unserem Jahrhundert. Vor 5 Jahren, da hat eine internationale Konferenz getagt und die hat festgestellt, dass fast die Hälfte aller Regierungen dieser Welt die Folter anwenden. Und diese Konferenz, die musste nach Paris verlegt werden, obwohl sie eigentlich in den Räumen der UNESCO tagen wollte. Das ging aber nicht, weil von den 125 Mitgliedstaaten der UNESCO über 60 selber in dem Bericht als Staaten erwähnt werden, die die Folter anwenden. Und man hat deswegen auch einen Weltgerichtshof zur Abschaffung der Folter gefordert. Und die Kirchenkonferenzen von Nairobi und von Dar es Salaam in diesem Jahr, die haben auch wieder zur Abschaffung der Folter aufgerufen. Es geht in unserer vielgepriesenen Neuzeit, die so überheblich über das finstere Mittelalter spottet, da geht's finsterer zu wie im finstersten Mittelalter. Der Josef, das ist kein Einzelfall. Es gibt Hunderttausende, es gibt Millionen Josefs, die unschuldig in den Kellern sitzen, in den Konzentrationslagern, in den Zuchthäusern, in den Irrenhäusern, in den Geisteskrankenanstalten, die da drin sitzen, weil sie irgendeiner denunziert hat, weil sie irgendwo gesagt haben, nein, hier mache ich nicht mit. Vergiss diese Menschen nicht in deinem Gebet. Es hat mal einer gesagt, sage mir, wie die Alten, die Geisteskranken und die Gefangenen behandelt werden. Und ich sage dir, ob du in einer humanistischen Gesellschaft lebst. Der Humanismus einer Gesellschaft ist nicht zu messen an solchen Großbauten wie den Pyramiden, die hoch in den Himmel ragen, sondern am Zustand der Gefängniszellen, die ganz unten unter den Fundamenten des Staates in der Erde gebohrt sind. Da steckt Josef drin. Josef, der ist ganz unten. Und als er in seiner Zelle wieder zur Besinnung kommt, da sagt er sich, das darf doch gar nicht wahr sein. Das hat man nur von seinem Glauben an Gott. Das habe ich nur von meiner Anständigkeit. Denn er sitzt ja nicht im Gefängnis, weil er etwas gegen Gott getan hätte. Sondern er sitzt drin, weil er sich geweigert hat, ein Gebot Gottes zu übertreten. Das sechste Gebot heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Josef hatte gesagt, ich werde mich an dieses Gebot halten. Daran hat er sich gehalten und dafür sitzt er jetzt im Knast. Weil er seinem Grundsatz, ich will keine Sünde tun, weil er dem treu geblieben war, weil er anständig geblieben war, weil er Gott nachfolgen wollte, weil er Gott gehorsam war. Deswegen saß er jetzt. Und das hat Gott zugelassen? Ja, das hat Gott zugelassen. Und du fragst dich vielleicht auch manchmal, vielleicht manchmal sogar verzweifelt, warum lässt Gott das zu? Warum muss das und das mir passieren? Ausgerechnet mir. Die anderen, die leben drauf los, die saufen und huren und blödeln durchs Leben, die lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und kümmern sich um nichts. Und leben wie die Maden im Speck. Und ich, der ich das alles nicht mitmache, der ich ein reines Leben führen will, der ich mit Gott lebe, der ich mich raushalte aus allem Dreck, ausgerechnet, ich fliege so rein. Und manchmal, da möchten wir Gott die Faust entgegenstrecken, da möchten wir sagen, du Gott, wenn es dich gibt, warum gibt es denn dann so viel Elend in dieser Welt? Und warum gibst du mir so ein elendes Schicksal? Warum? Ich weiß darauf keine Antwort. Ich weiß, dass wir Gott oft nicht verstehen können. Wir können ihn manchmal nicht ein bisschen verstehen. Und es ist manchmal unfasslich und unerträglich, was uns zugemutet wird. An Gemeinheit, an Unrecht, an Unglücksfällen und an Schicksalsschlägen. Und dann fragen wir eben, warum? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es kommt der Tag, an dem du verstehen wirst, warum dein Leben so, gerade so und nicht anders verlaufen ist. Jesus sagt mal im Johannesevangelium, was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Wann dieses später ist, das weiß ich auch nicht. Das dauert manchmal Jahre. Es gibt Fragen, die schleppt man ein Leben lang mit sich rum und mit manchen Rätseln deines Lebens wirst du in dein Grab gehen müssen. Die musst du mitnehmen, wenn du stirbst. Aber Leute, wir haben vorhin dieses Lied gesungen, wenn Christus kommt. Und da heißt eine Strophe, wenn Christus kommt, dann wird alles klar. Keine Rätsel mehr, nur Klarheit wird dann sein. Dieses Lied, das singt von dem Tag, wenn Christus wiederkommt, am Ende der Tage, am letzten Tag, am jüngsten Tag, wo endgültige Klarheit herrschen wird über alles. Aber dieses Lied hat sozusagen eine doppelte Bedeutung. Denn wenn du Christus in dein Leben einlässt, da wird diese Klarheit in deinem Leben auch schon anfangen. Du wirst trotzdem noch mit manchen Fragen leben müssen. Aber du wirst mindestens die eine Klarheit bekommen, die mal in der Bibel so formuliert ist, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle, zum Besten dienen müssen. Solange du dein Leben nicht mit Jesus lebst, das heißt also nicht von Jesus aus siehst, da bist du wie ein Mensch, der sich einen Teppich von unten anguckt. Wenn du dir einen Teppich von unten ansiehst, also von der verkehrten Seite, da siehst du ein einziges Gewirr und Durcheinander von verschiedenen Fäden. Und du kannst in diesem Durcheinander keinen Sinn erkennen. Aber wenn du den Teppich von oben betrachtest, mit bisschen Abstand, Also von der richtigen Seite, da erkennst du das Bild, was der Schöpfer des Teppichs da hineingelegt hat. Und da erkennst du, warum eben an einer Stelle ein Faden kommt und warum sich da zwei Fäden kreuzen und da ein Faden, ein Lebensfaden aufhört und so. Das kommt immer auf den richtigen Standpunkt an. Du kriegst erst einen Sinn in das Durcheinander deines Lebens rein, wenn du es vom Standpunkt Gottes aus betrachtest. Also bleib auf dem Teppich, bleib bei den Grundsätzen des Glaubens. Bleibe unbeirrbar dabei, Gott hat dir dein Leben gegeben. Und Gott hat dich lieb und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dann noch eins, das hat sie vorhin schon gesagt, die vorhin geredet hat. Gott, der macht keine Fehler. Weißt du, was du für einen Webfehler hältst? Das ist in Wirklichkeit ein Knotenpunkt, ein wichtiger Knotenpunkt in deiner Entwicklung. Und was dir als eine totale Sinnlosigkeit erscheint, das ist in Wirklichkeit ein wichtiger Punkt in Gottes Plan. Und um diesen Plan zu verstehen, da musst du in Gottes Schule gehen. Und manchmal sehr lange. Und Prüfung bestehen. Guck mal, wenn du in dieser Welt, wenn du eine höhere Stellung erreichen willst, musst du auf eine Hochschule gehen. Wenn du mal vor Gottes Thron stehen willst, musst du auch sozusagen auf eine Hochschule Gottes gehen. Das Merkwürdige ist bloß, bei Gott, da sind die Hochschulen immer Tiefschulen. Das ist so ein Gesetz in Gottes Reich. Es geht erst runter und dann geht's rauf. Erst das Kreuz und dann die Krone. Und erst der Spott und dann der Thron. So ist es ja auch bei Jesus gewesen. Es heißt in der Bibel von ihm, er hat sich selber erniedrigt und wurde gehorsam, ja gehorsam bis zum Tode. Bis zum Tode am Kreuz. Und darum, so heißt es in der Bibel, darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Gott führt erst in die Tiefe. Und das versteht Josef nicht. Josef kann Gott nicht verstehen. Der hat keine Ahnung, warum der ihn unschuldig im Gefängnis schmoren lässt. Er ahnt ja nicht, der gute Josef, was Gott alles mit ihm noch vorhat. Der erste Mann nach dem Pharao soll Josef werden. Josef soll an die Regierungsspitze von Ägypten kommen. 80 Jahre lang. Aber davon hat Josef da unten im Gefängnis noch keine Ahnung. Niemals hätte Josef den höchsten Posten in der ägyptischen Regierung so ausfüllen können, wie er es später getan hat, wenn er nicht auch die tiefsten Keller und Gefängniszellen dieses Staates kennengelernt hätte. Die Jahre da unten in der Tiefe, das war seine Hochschule, das war sein Training, wo er sich seine Menschenkenntnis und sein Vertrauen zu Gott erworben hat. Hinterher, da wird ihm das alles klar. Aber jetzt, wo er drin sitzt in der Tinte, wo sie ihn einfach unter den Teppich gewischt haben, da versteht er nur Bahnhof. Da ist für ihn Endstation, Sense, Finsternis. Wenn es dir auch so geht, jetzt oder später mal, wenn du mit deinem Schicksal, wenn du mit deiner Krankheit, wenn du mit den Rätseln deines Lebens nicht zurechtkommst, dann denke nicht, Gott hätte dich vergessen. Sondern denk mal an diesen Josef, von dem ich hier erzähle. Den hatte Gott auch nicht vergessen. Sondern ausdrücklich heißt es im Vers 20, Josef lag im Gefängnis, aber der Herr war mit ihm. Gerade die Leidenden, die sind Gott am allernächsten. Gerade wenn du die Schnauze voll hast, wenn du fertig bist, wenn sie dich fertig gemacht haben. Wenn du selber keinen Ausweg mehr weißt, und wenn du denkst, es geht nicht weiter und es ist alles sinnlos, gerade dann ist dir Gott am nächsten. Das ist keine Phrase. Das ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die Millionen Menschen gemacht haben. Einer von diesen Millionen, der heißt Uwe. Der kam vor ein paar Jahren noch hierher in den Gottesdienst, also oben in die Schlosskirche. Und viele sind hier, die den kennen. Da war er noch ein junger, gesunder Kerl mit langen Haaren. Jetzt liegt er oben in Mecklenburg in so einer Klitsche, in der Taiga, in dem Bett. Multiple Sklerose, der ist gelähmt. Der kann sich kaum noch bewegen, der kann kaum noch sprechen. Der kann kaum noch was sehen. Weißt du, wenn du vor so einem Bett stehst, da vergehen dir sowieso alle Phrasen. Da weißt du zunächst mal überhaupt nicht, was du sagen sollst. Ich habe vor ein paar Wochen an diesem Bett gestanden, zusammen mit dem Jörg, den kennt ihr ja auch. Und als wir wieder rausgingen, der Jörg und der Theo, die beiden bekannten Evangelisten, da waren wir so klein. Erstens mal vor Fassungslosigkeit über diese Krankheit. Ich habe dort oben an euch gedacht in Mecklenburg. Wie viele von euch stehen hier drin oder sitzen hier und haben sich weder heute bei Gott bedankt für ihre Gesundheit, noch überhaupt vielleicht noch niemals im ganzen Leben. Ihr steht hier und hört die Predigten, lauft so sicher hier rein. Und dann nimmt es plötzlich von einem Tag aus dem anderen einen Jungen, einen gesunden Kerl aus dem Rennen. Zack, liegt er da in seinem Bett und kann sich nicht bewegen. Und dann waren wir fassungslos vor Staunen über diesen kranken Uwe. Weil der nicht gemeutert hat und nicht protestiert hat und nicht geschimpft hat. Sondern dieser Uwe, der hat uns erzählt, er hat gesagt, dass er während der Zeit dieser Krankheit, dass er da Gott erfahren hat. Und diese Erfahrung, die er da gemacht hatte, die machte den sogar sichtbar, das könnte man sehen, sichtbar glücklich. Von dem ging etwas Wunderbares aus. Manche Leute, die denken, Gottes Nähe, die kann man bloß erleben im Rausch. In der Ekstase, in schönen Gottesdiensten. So mit erhebenden Gefühlen. Das wäre doch ein mieser Gott, den man erst erleben kann, wenn man sich mit Stimmung und Stimulantien hochschaukeln muss. Hätte doch gar keinen praktischen Wert, sowas. Der Gott der Bibel, das ist was Praktisches. Und um den zu erfahren, da brauchst du nicht auszuflippen aus deinen Problemen. In irgendwelche höheren Sphären. In höheren Sphären spielt sich gar nichts ab. Die Geschichten der Bibel, die spielen sich alle ab, dort, wo unser Leben sich abspielt. In unseren Alltagsproblemen. Ihr seht das ja an der Geschichte, die ich euch hier erzähle. Die Geschichte Josefs spielt in der Familie, wo die Brüder sich hassen. Und in den Schlafzimmern, wo gehurt wird, und in den Gefängniszellen, wo gefoltert wird. Wo es gemein, wo es unmenschlich, wo es erbärmlich zugeht. Genau da, dort ist Gott bei den Menschen. Josef erlebt die Nähe Gottes nicht in einem feierlichen Gottesdienst mit Orgel und Trompeten oder bei einem strahlenden Sonnenaufgang, sondern unter den Schreien der Häftlinge in einem verlausten Gefängnis. Gerade dort, wo die Stimmung am miesesten ist, wo sie unter dem Nullpunkt ist, in der Angst, in der Hilflosigkeit, im Leiden, da ist Gott am nächsten. Und als er ganz unten ist, da heißt es hier in der Bibel, der Herr war mit Josef. Weißt du, wenn einer eine solche Gotteserfahrung gemacht hat, das ist nicht eine Erfahrung, die man in seiner privaten Seele für sich behalten könnte. Sondern so eine Erfahrung, die verändert den ganzen Menschen. Und wenn einer mit Gott lebt, dann merken das auf alle Fälle auch die anderen Menschen. So was fällt auf. Josef fiel auf, weil der ganz anders war und reagierte als alle anderen Häftlinge. Der Josef hat zum Beispiel für jeden Menschen ein gutes Wort gehabt. Eines Tages, da werden zwei neue eingeliefert, der oberste Bäcker und der oberste Kellner vom Pharao, vom ägyptischen König. Die wurden wahrscheinlich verdächtigt, sie hätten den Pharao vergiften wollen. Machthaber wie der Pharao, die leben ja in der ständigen Angst um ihr Leben. Bei jedem Biss, bei jedem Schluck müssen die befürchten, es könnte vergiftet sein. Wenn der letzte Gefangene im ägyptischen Großreich seine Tagesration Maisbrot runterschlingt, dann isst er dieses Brot vielleicht unter Tränen. Aber bestimmt nicht mit der Angst, das Brot könnte vergiftet sein. Diese Angst, die kennt bloß der Diktator, der Tyrann. Und deshalb brauchen die Tyrannen persönliche Leibärzte und persönliche Leibköche und persönliche Leibwächter. Und sogar denen können sie nicht trauen, sondern vor ihren Augen müssen die Kosten von jeder Speise, um zu beweisen, dass sie nicht vergiftet ist. An den leeren Tischen der Unterdrückten, da sitzt das Gespenst des Hungers. Aber die können wenigstens das bisschen, was sie haben, ohne Angst essen. Aber an den vollen Tafeln der Unterdrücker, da sitzt das Gespenst der Angst. Das sitzt denen im Nacken. Bei jedem Schritt und jedem Tritt. Es gibt nur noch eine Angst, die größer ist als die Angst der Unterdrückten. Und das ist die Angst der Unterdrücker vor ihren eigenen Untertanen. Angst macht misstrauisch. Und Misstrauen, das macht gefährlich. Eine falsche Bewegung bei Tisch, ein falsches Wort, eine falsche Geste. Eine Kleinigkeit genügt, ein winziger Verdacht. Und schon sind die beiden fetten Bonzen, die eben noch bei Tische bedienten, der Oberbäcker und der Oberkellner, spurlos in den Tiefen der Gefängnisse verschwunden. Gestern tranken sie noch Wein aus goldenen Kelchen und heute saufen sie das Wasser aus der hohlen Hand. Das ist eine Karriere. Als die beiden im Knast landen, da wird ihnen der Josef zugeteilt zum Zellenreinigen. Nun hätte dem das Schicksal dieser beiden Hofschranzen vollkommen egal sein können. Der Josef hatte genug Probleme. Der hatte mit sich genug zu tun. Und der brauchte sich die Probleme dieser beiden Dickwänste nicht auch noch aufzuladen. Aber ein echtes Kind Gottes, das kann nie an den Problemen von anderen Menschen vorbeigehen. Und als die beiden eines Tages nun mit besonders niedergeschlagener Miene auf ihrer Pritsche hocken, da kommt Brüder Josef rein und der begrüßt sie nun, während er sich einen Kübel schnappt. So steht es im Kapitel 40, Vers 7. Na, ihr beiden Hübschen, warum sind wir denn heute so traurig? Das ist zwar nicht gerade ein frommer Spruch, aber es ist immerhin ein menschliches Wort. Und das macht eben die Wüste schön, wie es der Gerhard gesungen hat, dass es Oasen gibt. In einer solchen Situation, da ist eine ganz normale, eine menschliche Regung schon ein Segen. Liebe fromme Leute, sucht noch nicht immer so krampfhaft nach Gelegenheit und Worten, wie ihr Zeugnis ablegen könnt. Sagt doch erst mal, wenn ihr wohin kommt, freundlich guten Morgen. Und begegnet euren Mitmenschen auf eine normale, menschliche Art und Weise. Und bevor ihr den Leuten den Satz, Jesus, löst deine Probleme, an den Kopf knallt, dann seid mal so nett und erkundigt euch erstmal nach den Problemen eures Gesprächspartners. Der Josef fragt die beiden, was sie für Probleme haben. Und das schafft Vertrauen. Sie gewinnen zu ihm Vertrauen und fangen an zu reden. Und sie erzählen ihm jetzt, was sie bedrückt. Sie sagen, sie wären so bedrückt, weil sie so schlecht geträumt hätten. Der Oberkellner hat geträumt von einem Weinstock und drei Trauben, die hätte er dem Pharao in den Becher gequetscht. Und der Bäcker hat geträumt, er hätte drei Körbe mit Gebäck auf den Kopf getragen und da wären Vögel gekommen und hätten die Brezeln weggefressen. Und der Josef, der hatte von Gott die Gabe, Träume zu deuten, der sagt zum Bäcker, dein Traum bedeutet Folgendes. Du kommst in drei Tagen an den Galgen, wo dich die Vögel fressen. Und zum Kellner sagt er, du wirst rehabilitiert, du kommst wieder ganz groß raus. Und genau so kommt's. Und bevor der Oberkellner wieder in die Freiheit kommt, da sagt Josef zu ihm, du weißt du was, wenn du wieder draußen bist, dann denk bitte an mich. Selbstverständlich, sagt der Kellner, ist doch klar, dass ich so einen Kumpel wie dich nicht vergessen werde. Ich werde schon für dich sorgen. Es vergehen zwei Tage, es vergehen zwei Wochen, es vergehen zwei Monate, es vergehen zwei Jahre. Zwei Jahre sitzt Josef noch im Knast und es tut sich nichts. Und Josef muss begreifen, das, was in der Bibel steht, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und gleich dahinter steht dann der Satz in der Bibel, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Josef begreift, dass es zwecklos ist, seine Hoffnung auf einen Menschen und seine Beziehung zu setzen. Und jetzt überlässt er alles Gott. Und er liefert Gott seinen Willen total aus, dein Wille geschehe. Und das war's, was der Josef erst einmal lernen musste. Das war's, worauf Gott jahrelang gewartet hatte und das ist es, worauf Gott auch bei dir wartet. Dass du endlich mal aufhörst, rumzunölen über dein Leben, also praktisch, dass du aufhörst, Gott zu kritisieren. Dass du endlich mal aufhörst, deine Forderungen und deine Pläne dauernd durchsetzen zu wollen. Und dass du vor allem aufhörst, dich auf deine Beziehungen und andere Menschen zu verlassen. Sondern dass du kommst und sagst, ja Herr, dein Wille geschehe. Als der Josef so weit ist, als er das sagt, dein Wille geschehe, da schlägt für ihn die Stunde der Freiheit. Es kommt ein Bote ins Gefängnis mit der Nachricht, der Josef, der soll sofort zum Pharao höchstpersönlich kommen. Ich komme heute zu dir mit einer viel besseren Nachricht. Ich komme als Bote eines viel größeren Königs als der Pharao, der vergammelt schon seit ein paar tausend Jahren als Mumie in irgendeinem Pharaonengrab, der bestellt schon lange keinen mehr zu sich. Der hat schon lange nichts mehr zu melden. Der Pharao aus der Geschichte, der liegt dort, wo die Herren dieser Welt alle schon liegen, unter der Erde, einige Zentimeter. Und er wartet auf den Tag, wo er vor dem allmächtigen Gott Rechenschaft ablegen muss über das, was er in seinem Leben gemacht hat. Ich komme zu dir als Bote des lebendigen Gottes, als Bote von Jesus, der vom Tode auferstanden ist, den auch das Grab nicht halten konnte und der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und dieser Herr, der lädt dich ein, das ist die Nachricht, er lädt dich ein, du sollst zu ihm kommen. Und zwar sofort. Ich weiß nicht, wie das Gefängnis aussieht, in dem du lebst. Du fühlst dich vielleicht beengt durch irgendeine Angst oder niedergedrückt durch eine Schuld oder gekettet an den Alkohol, gefesselt an irgendeine Sucht. Du bist vielleicht abhängig von irgendwelchen Mächten und Menschen oder du suchst verzweifelt nach einem Sinn in deinem Leben, nach einem Ausweg aus deinen Problemen. Du, Jesus, der ruft dich, er will dich da rausholen. Tennessee Williams, der hat mal gesagt, wir sind alle zu lebenslänglichem Einzelhaft in unserer eigenen Haut verurteilt. Ja, das stimmt. Aber das stimmt nur bis zu dem Tage, an dem du mit deinem Leben zu Jesus kommst. Denn Jesus hat mal gesagt, ihr sollt frei werden. Deine lebenslängliche Einzelhaft, mein Lieber, die ist vorbei in dem Moment, wenn du zu Jesus kommst. Und deswegen bitte ich dich, komm doch. Komm doch und gib ihm heute dein Leben, damit du mal wieder Land siehst, damit du mal siehst, wie schön das Leben in Wirklichkeit sein kann. Ganz egal, wer dich knechtet oder was dich knechtet. Sag doch einfach, Jesus, ich kann nicht mehr. Aber bitte, nimm mich. Hier komme ich. Nimm mich, Herr, bei der Hand.
Nimm mich bei der Hand, führ mich ins verheißene Land. Ich allein schaff es nicht, ich bin zu schwach. Durch den Tod, durch Gericht, führ mich her zu deinem Licht. Nimm mich bei der Hand und führ mich heim. Lass mich, Herr, mit dir gehen, lass dein Wort mich so verstehen, dass ich das, was du willst, auch wirklich tue. Durch das Leid, durch die Zeit, führ mich, Herr, zur Ewigkeit, nimm mich, Herr, bei der Hand und führ mich heim. Mir, Herr, meine Schuld, hab mit mir auch noch Geduld, da ist viel, was ich ändern muss bei mir. Durch den Spott, durch den Hohn, führ mich, Herr, zu deinem Thron, nimm mich, Herr, bei der Hand und führ mich heim. meine Schuld, hab mit mir auch noch Geduld. Da ist viel, was ich ändern muss bei mir. Durch den Spott, durch den Hohn, führ mich her zu deinem Thron. Nimm mich her bei der Hand und führ mich heim.
Wir wollen beten. Herr, du hast uns gezeigt, dass der Weg in die Höhe auch erstmal in die Tiefe führen muss. Und so bitten wir dich nun, Herr, wenn wir unten sind, dass wir nicht verzagen, sondern dass wir auf dich unsere Hoffnung setzen und auf dich vertrauen, Herr. Lass uns unser Vertrauen nicht wegwerfen, wenn es aussichtslos scheint. Und Jesus, lass uns immer wieder zu dir zurückkehren und lass uns immer wieder mit dir neu anfangen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich wünsche euch einen gesunden Heimweg. Die Tür da hinten ist auf, in der Mitte zwei Türen und auch hier links und rechts eine Tür. Und bevor wir auseinandergehen, möchte ich euch noch segnen. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.